Die Sprüche Salomos, Kapitel 17, Abvers 1. Besser ein trockener Bissen mit Frieden, als ein Haus voll Geschlachtetem mit Streit. Andere Übersetzungen sagen, besser ein trockener Bissen mit Ruhe, als ein Haus voll Opferfleisch mit Streit. Wenn man so in die Häuser schaut, dann sieht man, wie viel Streit da oftmals ist. Oft hinter den Fassaden, hinter den Kulissen. Man sagt zwar, Reichtum beruhigt, aber Reichtum macht nicht glücklich. Wahres Glück kann Gott allein schenken, der der Fürst des Friedens ist. Und so ermahnt uns dieses Wort aus den Sprüchen dazu, lieber bescheiden zu leben und Frieden mit Gott und seinen Mitmenschen zu haben, als in einem Palast zu leben, voller Intrigen und Streit. Das Wort Opferfleisch, das deutet darauf hin, dass manchmal auch hinter einer religiösen Fassade sich viel Streit verbergen kann, auch in christlichen Familien. Die Frage stellt sich an uns, findet sich hinter deiner Fassade Friede oder Streit? Bist du glücklich oder unglücklich in deiner Familie? Falls du nicht glücklich bist, falls kein Friede ist zu Hause, dann bete darum, dass der Herr dir hilft. Kehre um zu ihm, bitte ihn um seine Hilfe. Ich wiederhole am Schluss immer noch mal den Vers. Wir werden heute mit Gottes Hilfe 14 Verse betrachten. Deshalb noch mal kurz Zusammenfassung. Besser ein trockener Bissen mit Frieden als ein Haus voll Geschlachtetem mit Streit. Und jetzt in Vers 2 kommt ein völlig anderer Gedanke. Also wir sind sehr beweglichen Gedanken, wenn wir das hören. Ein kluger Knecht wird herrschen über einen schandbaren Sohn und wird mit den Brüdern das Erbe teilen. Wie viel Not ist es, wenn Kinder in einer Familie einen anderen Weg gehen, wenn sie nicht den Weg mit dem Herrn gehen, wenn sie nicht im Respekt gegenüber den Eltern leben, wenn sie fern sind von Gott und die Eltern nicht ehren. Viele Kinder und Jugendliche leben in Sünde, Rebellion und im Elend. Für uns als Eltern stellt sich die Frage, betest du für deine Kinder? Vergießt du Tränen um sie? Tränen, ja, des Gebets, dass sie umkehren? Und lebst du ihnen ein glaubwürdiges Christenleben vor? Auch das ist ganz wichtig in der Erziehung, wir können ja viel sie anpredigen, aber wenn wir das mit unserem Leben durchstreichen, ist das kontraproduktiv. Und wenn die Kinder ja vielleicht schon andere Wege gehen, hast du trotzdem immer eine offene Tür für sie? Wenn Kinder einen schandbaren Weg gehen, wie es das Wort der Sprüche hier sagt, und wenn sie davon nicht umkehren, dann, so steht es hier zu lesen, werden andere an ihre Stelle treten. Das bedeutet das Wort von dem Knecht, der an die Stelle des schandbaren Sohnes tritt. Im schlimmsten Falle, und das kommt leider immer wieder vor, werden Eltern schweren Herzens ihre Kinder enterben und das Erbe anderen geben, die treu und zuverlässig sind. Das waren einige Gedanken zu Vers 2. Ein kluger Knecht wird herrschen über einen schandbaren Sohn und wird mit den Brüdern das Erbe teilen. Ist es zu schnell oder könnt ihr so folgen bei dem Tempo? Ich spreche bewusst langsam, weil es alles sehr zum Nachdenken ist. Sehr konzentriert. Dann Vers 3. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Auch hier möge sich jeder von uns fragen, hast du ein aufrichtiges Herz vor dem Herrn? Denn du und ich, wir können Gott nichts vormachen. Er sieht in dein Herz. Er kennt uns in- und auswendig. Gott weiß, dass wir Sünder sind und er bietet uns in Jesus Christus, seinem Sohn, die Rettung an durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Liebe Seele, lieber Mensch, sei nicht zu stolz, deine Verlorenheit zuzugeben. Bekenne dem Herrn deine Sünden und kehre um zu ihm. Manchmal werden wir in einem, wie in einem Schmelztiegel schwere Wege geführt. Leidenswege, Prüfungswege. Das geschieht, damit wir unsere Herzen läutern lassen, damit alle Schlacken der Sünde herausgebrannt werden. Wenn du solche schweren Wege geführt lassen wirst, dann nimm dies als Segensweg an. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Vers 4. Ein Bösewicht hört auf böses Geschwätz, ein Lügner schenkt dem Verleumder Gehör. Liebe Seele, wie geht es dir, wenn du Böses hörst, zum Beispiel über üble Nachrede über andere, Geschimpfe, Hassrede? Freust du dich daran oder wird es dir übel, wenn man dir so etwas zuträgt? Wenn du Freude an solchen Dingen hast, an üblen Gerüchten und so etwas hörst, dann ist es schlecht um dich bestellt. Aber wenn du ein feines Gewissen hast, dann wird dieses Gewissen dir sagen, stopp, höre nicht weiter zu. Lass uns statt schlecht übereinander zu reden, lieber füreinander beten. Eine Grundregel bei übler Nachrede. Ein böser Mensch hat an Bösem Wohlgefallen. Ein Christ dagegen sollte dem Bösen entgegentreten und es durch Gutes ersetzen. Das war kurz ein Hinweis zu Vers 4. Ein Bösewicht hört auf böses Geschwätz. Ein Lügner schenkt dem Verleumder Gehör. Könnt ihr noch? Ja. Vers 5. Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Und wer sich über das Unglück eines anderen freut, wird nicht ungestraft bleiben. Schau mal, der arme Penner da, wie gut, dass wir reich sind. Hast du dich auch schon mal bei solchen Gedanken erwischt? Der da, aber wir? Darauf ruht kein Segen. Statt über arme Menschen zu spotten, sollte man ihnen lieber helfen. Helfen. Spott ist schlimm genug und noch am schlimmsten ist es, wenn man schadenfroh ist. Etwa nach dem Motto, gut, dass diesen Kerl dieses Unglück getroffen hat. Darauf habe ich schon lange gewartet. Jetzt ist mein Fluch eingetroffen über ihn. Und solche Gedanken, die sind wirklich vom Bösen. Wir sollten uns nicht in sowas hineinziehen lassen. Der Herr Jesus lehrt uns dagegen, sogar für unsere Feinde zu beten und sie zu segnen, nicht ihnen zu fluchen. Was machst du, wenn du jemanden nicht leiden kannst und wenn dir Unrecht geschehen ist durch andere Menschen? Dann ist der richtige Weg, es zu klären. Aber sei nicht schadenfroh. Geh hin und kläre das. Bring es in Ordnung, sag auch ganz offen, wo dich etwas verletzt hat. Aber Schadenfreude, das wäre genauso schlimm wie das, was dir angetan wurde. Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer und wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Jetzt kommt etwas Schönes, Vers 6. Kindeskinder, also Enkel, sind eine Krone der Alten und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Wie schön ist es, wenn das Verhältnis zwischen den Generationen in Ordnung ist. Leider gibt es oftmals einen Generationenkonflikt, nicht erst heutzutage, aber heute vielleicht mehr als früher noch. Die Alten verstehen die Jungen nicht und die Jungen die Alten nicht. Es könnte aber auch ganz anders sein. Denn die Jungen, wenn sie weise sind, können von der Erfahrung der älteren Menschen lernen. Und die Älteren, wenn sie weise sind, könnten von den neuen Entdeckungen der Jungen profitieren. Es könnte und kann ein Geben und Nehmen sein. Man muss nur offen füreinander sein und nicht der anderen Generation aus dem Wege gehen. Wohl dem Menschen, dem Kinder und sogar Enkel geschenkt sind. Und wenn es eine Familie ist, in der alle einander achten und lieben, dann ist das wirklich ein Segen. Und ich denke, solche Familie würde sich jeder von uns wünschen, von ganzem Herzen. Beten wir doch für gesunde und starke Familien und seien wir für sie dankbar, falls wir sie haben dürfen. Das war ganz kurz zu Vers 6. Entschuldigung. Kindeskinder sind eine Krone der Alten und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Jetzt Vers 7. Es steht einem Toren, also einem Narren oder Dummkopf, nicht gut an, von hohen Dingen zu reden. Viel weniger einem Edlen, dass er mit Lügen umgeht. Wie schlimm ist es, liebe Freunde, wenn die falschen Menschen am falschen Platz sind. Die falschen Menschen am falschen Platz. Zum Beispiel, morgen ist Wahl, auch in der Schweiz, Politiker, die töricht sind. Sie richten ihr Volk zugrunde. Menschen in Führungspositionen, aber überhaupt alle Menschen, sollten verlässlich sein. Man sollte sich auf sie verlassen können. Und sie sollten nicht lügnerisch und bestechlich sein. Nicht lügnerisch und bestechlich. Leider ist es aber oft anders. Und das zerstört Vertrauen. Nicht nur in der Politik, auch im Zusammenleben, überall. Beten wir um Vorbilder in allen Bereichen der Gesellschaft. Und seien wir selber weise und vorbildlich. Und das können wir nur werden durch die Gnade des Herrn. Das war Vers 7. Es steht einem Narren nicht wohl an, von hohen Dingen zu reden, viel weniger einem Edlen, dass er mit Lügen umgeht. Vers 8. Das klingt zunächst sehr missverständlich. Bestechung, also Korruption, Bestechung ist wie ein Zauberstein für den Geber. Wohin er sich wendet, hat er Erfolg. Hier muss man ganz klar sagen, das ist eine Feststellung, aber keine Aufforderung, dies zu tun. Es ist kein Aufruf zur Bestechung, nur eine Feststellung. Denn so, wie es hier beschrieben wird, geht es in der gottlosen Welt zu. Man gibt Bestechungsgelder und lässt sich bestechen. Ich habe das selber schon erlebt, dass Beamte gesagt haben, ja, geben Sie mir doch Geld oder so, also haben zumindest angedeutet. Wenn wir darauf hereinfallen, werden wir auch schuldig. Das sollten wir nicht tun. Christen können so etwas nicht tun. Auf ungerechtem Geld, ob man es jetzt gibt oder nimmt, liegt kein Segen. Liebe Seele, sei auch auf finanziellem Gebiet absolut transparent und sauber. Auch gegenüber dem Finanzamt. Bestechung ist wie ein Zauberstein für den Geber. Wohin er sich wendet, hat er Erfolg. Aber es liegt kein Segen darauf. Das macht die Bibel insgesamt deutlich und auch das Buch der Sprüche an vielen anderen Stellen. Wir merken auch hier, man darf keine Verse aus dem Zusammenhang reißen. Ja, man muss das im Zusammenhang der gesamten Bibel sehen. Dann Vers 9. Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Ich frage zunächst mal uns, willst du, dass deine Sünden überall herumgetratscht werden? Das, was du, was ich getan haben im Leben. Überall herumgetratscht, im Internet, in den Freundeskreisen, da wo wir uns bewegen, in der Arbeit und Schule und so weiter. Willst du das? Sicher nicht. Und so der Appell an uns, dann tratsche auch nicht du die Sünden deines Nächsten weiter. Du hast genug mit deinen eigenen Sünden zu tun. Wo Sünden durch das Blut Jesu Christi vergeben sind, Da hat kein Mensch das Recht, sie wieder aus dem Meer der Gnade herauszufischen und weiter zu verbreiten. Aber oh, wie oft wird das getan. Ich erlebe es am eigenen Leib, wie es bei mir gemacht wird, auch im Internet, oder wie es bei anderen vielleicht auch geht. Gott vergibt, aber Menschen vergeben nie. Diese Erfahrung habt ihr vielleicht auch schon gemacht. Gott ist barmherzig und vergibt dem bußfertigen Sünder. Und an uns gilt der Appell, vergib auch du und wühle die Sünden des anderen nicht wieder auf. Es steht ganz klar in Sprüche 17, Vers 9, wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Das führt dazu, dass der Streit zunimmt und das sollte nicht sein. Wir sollen stattdessen Friedensstifter sein. Das heißt nicht, dass nicht auch die Wahrheit liegen muss, aber es ist etwas anderes, ob man die persönlichen Sünden des anderen aufhört, bloß um sich vielleicht selber besser darzustellen. Dann Vers 10. Eine Zurechtweisung macht mehr Eindruck auf den Verständigen als 100 Schläge auf den Narren. Lässt du dir etwas sagen? Erträgst du Kritik? Oder rastest du aus, sobald man dein Ego anpiekst? Bei jeder Kritik sollten wir demütig prüfen, ob sie berechtigt ist. Oft ist ja auch was dran. Manche ist überzogen, manche auch frei erfunden. Aber erstmal prüfen, ist es doch vielleicht berechtigt? Habe ich da wirklich was falsch gemacht, falsch gesagt? Wenn die Kritik berechtigt ist, dann sollten wir wirklich demütig genug sein, unser Verhalten zu ändern. Erst überprüfen, dann ändern. Ein Mensch dagegen, der sich nichts sagen lässt, ist und bleibt ein Narr, so sagt es das Buch der Sprüche ganz deutlich. Er lernt nichts hinzu und wird in seiner Narrheit untergehen. Das war zu Vers 10. Eine Zurechtweisung macht mehr Eindruck auf den Verständigen als 100 Schläge auf den Narren. Beim Narren nützen selbst 100 Schläge nichts, aber der Verständige lässt sich raten und korrigieren. Vers 11. Nur Aufruhr sucht der Böse, aber ein grausamer Bote wird gegen ihn gesandt. Der Aufrührer widersetzt sich der Obrigkeit, die über ihn gesetzt ist. Er muss den Boten der Obrigkeit und ihre Schwertgewalt fürchten, von der etwa in Römerbrief Kapitel 13 geschrieben steht. Aufruhr ist etwas anderes als berechtigte sachliche Kritik an der Regierung. Muss man auseinanderhalten. Aufruhr ist etwas anderes als berechtigte sachliche Kritik. Aufruhr führt zu Gewalt und provoziert Gewalt. Verletzt Menschen oder tötet sie gar. Christen sollen deshalb keine Aufrührer sein, aber sie dürfen kritische Fragen an Gesetze stellen, an Gesetze, die dem Wort Gottes widersprechen. Zum Beispiel Thema Ehe, Thema Abtreibung, Thema Schutz des Lebens, Thema Heiligung des Feiertags, Thema Heiligung des Namens Gottes und so weiter. Was ja alles in unserem Land und unseren Ländern immer mehr abgebaut wird in den Gesetzen. Da dürfen wir kritische Fragen stellen und auch so wählen, dass vielleicht doch wieder gottesfürchtige Menschen in die Regierung kommen. Wenn wir kritische Fragen stellen, können wir der Regierung helfen, umzudenken. Aber das ist kein Aufruhr, das ist etwas anderes. Vers 11 war das, nur Aufruhr sucht der Böse, aber ein grausamer Bote wird gegen ihn gesandt. Jetzt sind noch drei Verse für heute Abend. Vers 12, besser einer Bärin begegnen, der die Jungen geraubt sind, als einem Narren mit seinem Unverstand. Wie ist es mit einer Bärin, der man die Jungen geraubt hat? Ist die ganz lieb und freundlich und friedlich? Nein, die ist rasend. So wie wenn sie Tollwut hätte. Das ist Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn man einer Mutter die Kinder wegnimmt, ihr werdet als Menschen, Mütter, da auch nicht so friedlich, denke ich. Es ist furchtbar, auch jetzt, wo wieder Kinder entführt wurden in Israel, was diese Eltern leiden, ist unaussprechlich. Ja, und eine wilde Bärin, der man die Jungen weggenommen hat, ist angenehmer als ein Narr. Denn ein Narr, was macht er? Er ist zerstörerisch. Ein Narr zerstört sich selber und die anderen. Er reißt nieder, was er aufgebaut hat. Er redet dumm heraus. Er betet nicht, bevor er handelt. Das kennzeichnet den Narren. Der handelt einfach nach Lust und Laune, wie es ihm gerade einfällt. Aber es ist nicht von Gott, es ist nicht durchbetet. Es ist menschliche Dummheit und Egoismus. Also eine wilde Bärin, der man die Jungen weggenommen hat, ist angenehmer als ein Narr. Und diese ist schon schrecklich. Deshalb sei kein Narr, sondern frage in allem Gott, in seinem Wort, nach seinem Willen. Noch zwei Verse, Vers 13. Wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Folgende Situation: Dein Nachbar hilft dir beim Hausbau. Du solltest dankbar sein, dass der Nachbar so freundlich ist und dir mit seiner handwerklichen Gabe zur Seite steht. Aber was machst du? Hoffentlich nicht. Sobald dein Haus fertig ist, vergisst du die Hilfe des Nachbarn und machst ihm von da an das Leben schwer, indem du dich ständig über ihn beschwerst. Der Rasenmäher ist zu laut, er hat die Grenze verschoben, der Kinderlärm ist unerträglich und, und. Das heißt, Gutes mit Bösem vergelten. Man könnte es ihm ja freundlich sagen, aber diese dauernde Beschwererei und in einem unfreundlichen Ton, das ist keine Dankbarkeit. Wundere dich nicht, wenn dann, wenn du so handelst, so töricht, auf deinem Haus kein Segen liegt. Stattdessen sei mit deinem Nachbarn barmherzig und vergiss nicht das Gute, das er dir getan hat. Ich habe jetzt hier das Beispiel vom Nachbarn gebracht, aber es gilt natürlich für alle Bereiche des Lebens und des zwischenmenschlichen Umgangs. Wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Es fällt auf den zurück, der dermaßen böse handelt und undankbar ist. Dann noch ein Vers für heute Abend, Vers 14. Wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Habt ihr schon mal einen gebrochenen Staudamm erlebt? Wehe denen, die unterhalb des Staudamms leben. Die kommen oft ums Leben. Und so ist es, wenn jemand mit Streit anfängt, und zwar ganz bewusst. Manchmal gerät man ja hinein, ohne dass man es will oder zunächst bemerkt. Plötzlich merkt man, wir streiten ja. Da sollte man spätestens sagen, stopp, lass uns wieder auf die sachliche Ebene zurückkommen und diese persönlichen Verletzungen ablegen. Ich erlebe das manchmal auf der Straße, wenn da Menschen nur noch diskutieren wollen, dann sage ich, es bringt nichts. Lass uns lieber beten. Ja. Und jeder möge sich fragen, was tust du, wenn du merkst, dass jemand Streit anfangen will? Machst du mit oder gehst du weg und sagst, nein, ich will nicht mehr weiter streiten. Auf Wiedersehen. Ist auch eine Lösung. Die bessere ist es allerdings, versöhnliche Worte zu reden und innerlich zu beten, Herr, schenk, dass ich mich abkühle und mich nicht weiter ereifere. Und so gilt für Christen, sei kein Streithammel, sondern ein Friedensstifter. Ein Friedensstifter. Darauf liegt der Segen des Herrn. Wenn ein Streit losbricht, mach nicht mit, sondern gehe in die Stille zum Gebet. Bitte Gott um Kraft und Weisheit. Und dann rede in Ruhe und Liebe mit deinem Nächsten weiter. Amen. Ich möchte mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott und Vater, du hast uns deinem Wort vieles zum Nachdenken gegeben heute Abend. Schenk doch, dass wir es beherzigen und das, was vielleicht einige von uns ganz besonders getroffen hat, weißt, wo unsere Schwachpunkte sind. Da hilf uns, dass wir durch deine Kraft, durch deinen Geist uns verändern lassen können. Sei du uns tätig, Herr, und bewahre uns auf deinem schmalen Weg. Amen.